Ja, ich wünsche den Kindern, den Teenies aus Gruppe 3, einen super Gottesdienst. Gute Fortsetzung zu dem, was wir bisher schon miteinander erlebt haben. Leidenschaftlich für Gott. Leidenschaftlich glauben. Diese Predigt ist all denen gewidmet, die sich mulmig gefühlt haben. Letztes Mal, als gefragt wurde, liebst du Gott? Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt. Vielleicht seid ihr froh gewesen, dass ihr nicht gefragt worden seid. Und es ist nochmal an euch vorbeigegangen. Das ist ja auch immer eine Maßstabsfrage. Ja, wie sehr liebe ich denn eigentlich Gott? Im letzten Gottesdienst ging es darum, wie wir durch Glaubenskrisen kommen können, wie wir mit Zweifeln umgehen. Und Erwin hat mit uns den Psalm 73 betrachtet. Und ich möchte noch einmal euch ermutigen, von ganzem Herzen euch diesen Psalm zu merken. Diesen Psalm 73, der hat es wirklich in sich. Heute soll Fortsetzung sein, denn einfach nur aus Glaubenskrisen herauskommen, bloßes Überleben, ist natürlich noch nicht alles, so gut es ist. So gut es ist. Heute soll es darum gehen, wie dringen wir nach überstandener Glaubenskrise oder vielleicht auch vorher durch zu neuer Leidenschaft. Kennt ihr Leidenschaft für Gott? Paulus schreibt seinen Freunden, seid brennend im Geist. Und ich finde es sehr auffällig, dass er diesen Satz nicht einschränkend schreibt, dass er nicht eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde im Blick hat, sondern dass er sie alle im Blick hat. Seid brennend im Geist. Das heißt doch wohl, es hat nichts mit unserem Temperament zu tun. Es gibt unter uns ganz, ganz viele, die sehr extrovertiert sind, und es gibt auch ganz viele, die introvertiert nach innen gekehrt sind. Ich gehöre auch dazu eigentlich von meinem Naturell her. Und doch bin ich angesprochen von diesem Satz. Seid brennend im Geist. Es gibt unter uns viele Jugendliche, aber es gibt auch viele Altgewordene. Und es ist nicht nur den Jungen gesagt, seid brennend im Geist, sondern es ist auch den Alten gesagt, seid brennend im Geist. Die Kraft, die alles wirklich Große, alles von Bedeutung zustande bekommt, ist Leidenschaft. Ihr könnt vor eurem inneren Auge so vorbeiziehen lassen, was ihr alles so Großes kennt. Ich finde auch immer, diese Gemeinde ist etwas Großes. Und was diese Gemeinde zustande gebracht hat, ist Leidenschaft. Leidenschaft von Gott her, dass er sie ins Leben rief. Eine unglaubliche Treue über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Aber auch bei Menschen unter uns, die mit ganz großer Leidenschaft in guten und in schlechten Zeiten Gott die Treue gehalten haben und sich hier eingesetzt haben. Seid brennend im Geist. Leidenschaft macht lebendig. Ohne Leidenschaft ist alles langweilig und fad. Gottes Wille für uns ist Leidenschaft. Denkt nicht, dass Gottes Wille für uns ist Routine. Gottes Wille für uns ist Leidenschaft. In der Offenbarung wird, in dem biblischen Buch der Offenbarung wird die Endzeit beschrieben, die Phase, bevor Jesus wiederkommt, bevor Gottes Reich anbricht, das neue, das himmlische Jerusalem kommt. Und bevor diese Dinge beschrieben werden, gibt es sieben kleine Briefe. Sieben kleine Briefe an bestimmte Gemeinden im Vorderasien, in Kleinasien. Und einer davon, eine Gemeinde, heißt Laodicea. Und diese Gemeinde bekommt geschrieben von Jesus selbst, von dem Herrn der Gemeinde, übermittelt durch Johannes, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das sind alles Namen, Beschreibungen Jesu. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt und warm wärst. Und einige Verse später, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir brauchen Leidenschaft. Leidenschaft ist der Wille Gottes für uns. Ich lese einige Verse auch aus dem Markus-Evangelium, die das noch unterstreichen und vertiefen. Ihr seht den Text hier auf der Folie, Markus 12, 28 bis 30. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er, gemeint ist Jesus, gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das ist das Wichtigste im Leben. Darum dreht sich unser Leben um Gott und wir sollen ihn lieben. Aber nicht nur irgendwie lieben, sondern da fallen vier Schlaglichter drauf, auf diese Liebe. Womit? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. In einem Wort, leidenschaftlich. Die Liebe zu Gott ist Herzenssache. Und das schließt unsere Gefühle mit ein. Das schließt unser Wollen mit ein. Und auch unseren Verstand. Gott kann man nicht mit halbem Herzen lieben. Das geht gar nicht. Wenn man das so sagt, wie ich das jetzt sage, dann muss man ein bisschen in Deckung gehen. Vielleicht steht aus diesem Grund dieser Kanzel hier vorne auch so. Keine Ahnung. Weil in Deutschland ja bei uns so in unserer Gesellschaft eigentlich für vieles Leidenschaft erlaubt ist. Ich habe mal ein bisschen geforscht im Internet, den Begriff Leidenschaft eingegeben und mal geguckt, was da so rauskommt. Natürlich ganz viel mit Sexualität. Ganz, ganz, ganz viel. Dafür kann man Leidenschaft haben. Aber auch andere Dinge. Kegeln. Politik. Klamotten. Musik. Alte Autos. Ja, sogar alte Schlepper und Traktoren wie letztes Wochenende hier bei uns in Hemsbach. Nur für eins nicht, nämlich für Gott. Wer leidenschaftlich für Gott ist, ist überspannt, ist bigott, ist, gehört eigentlich von der Bildfläche geholt. Leidenschaft für Gott wird irgendwie für krank angesehen, aber Gott sagt, das ist genau eigentlich mein Wille für dich. So soll es aussehen in deinem Leben. Und Leidenschaft für Gott ist eine Mangelerscheinung. Vor kurzer Zeit trafen sich Vertreter aller möglichen baptistischen Bünde in der Welt und sie besprachen miteinander die Probleme, mit denen sie konfrontiert waren. Und es war so ganz frappierend, wie die Probleme so unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Teilen der Welt. Ein ganz großer Teil der Welt, in einem ganz großen Teil der Welt haben unsere Geschwister eine ganz große Herausforderung, eine Riesenherausforderung, nämlich die Armut. Die schlimmste Nachricht war nicht der Börsencrash und der Bankencrash in der letzten Woche. Die schlimmste Nachricht war, dass die Armut, dass der Hunger in der Welt um 75 Millionen Menschen zugenommen hat. Eine große Herausforderung. Aber die andere Hälfte der Gemeinden, der Bünde, hatten Probleme. Sie sagten, keiner interessiert sich für Gott. Das scheint unseren Zeitgeist auszumachen, dass sich keiner für Gott wirklich so ganz interessiert. Dass Leidenschaft von der Bildfläche verschwunden ist. Wie kommt denn die Leidenschaft zu uns? Auf jeden Fall nicht einfach so. Auf jeden Fall nicht von allein. Auf jeden Fall nicht so, wie der Regen im Herbst so ranzieht und dann wird der Rasen eben nass und dann wächst das Gras wieder. So nicht. Es hat auch mit einer Entscheidung zu tun. Von außen tun sich Riesenkräfte zusammen, um uns von der Leidenschaft für Gott abzubringen. Nicht auf eine gute Fee warten. Wir müssen das Feuer wollen. Wir müssen es wollen. Ohne dem geht es nicht. Und das ist unser Thema. Und es gibt 7 Dinge, die uns die Leidenschaft rauben. Und die möchte ich mit euch begucken. Übrigens sind diese 7 Dinge, die erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr werdet sicher, wenn ihr mal so in euch geht, noch auf weitere Dinge stoßen. Aber 7 Dinge, die ich heute mit euch begucken möchte. 7 Leidenschaftskiller, 7 Feuerlöscher, die das Feuer für Gott auslöschen. Erstens, ein unausgeglichener Lebensstil. Viele Leute haben viel zu tun. Entweder haben die Leute viel zu tun oder sie haben zu wenig zu tun. Das ist ein anderes Problem, über das ein bisschen weniger geredet wird, habe ich so das Gefühl. Es wird mehr über Überarbeitung gesprochen als über das Gegenteil davon. Langeweile, nichts zu tun. Viel Zeit, aber keine Füllung. In beiden Fällen geht die Leidenschaft für Gott verloren. Der Feind steht nicht eindeutig da in dieser einen Richtung, sondern der Feind kommt von beiden Seiten. Entweder er hat uns mit zu viel zu tun oder er hat uns mit zu wenig zu tun. Gott selber hat uns gute Regeln mit auf den Weg gegeben. Wir sind im Moment dabei, die 10 Gebote zu betrachten in der Bibelstunde. Und da gibt es ein Gebot, wo es um die rechte Mischung zwischen Arbeit und Ruhe geht. Und da steht nicht einfach so, also Bibelkenner wissen, es geht ja um das Sabbatgebot, du sollst den Sabbat heiligen. Aber da steht ja nicht nur das, da steht auch, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Gar nicht gewusst, das kommt auch vor in den 10 Geboten. Aber der 7. Tag gehört dem Herrn. Also Gott hat es immer auch um die richtige Mischung zu tun, die richtige Mischung zu finden. Gib dem Sonntag eine Seele, haben wir gerade gehört von Peter Rossegger. Jesus sagt zu den Jüngern, die völlig am Ende waren, völlig erschöpft von all dem vielen, was sie erlebt haben und wie sie so jeden Tag immer voll Action waren, denen sagt er, ruhet ein wenig. Manche geben und dienen immer nur. Sie haben keine Zeit, die Batterien wieder aufzuladen. Sie landen irgendwann in einer Erschöpfungsdepression. Sie funktionieren weiter mechanisch und können gar nicht mehr pausieren. Sie finden die innere Austaste nicht. Sie finden Gott nicht mehr und auch ihren Nächsten nicht mehr. Da ist nur noch Dienst, aber ohne Ergebnis. Andere sind genau das Gegenteil. Sie nehmen immer nur auf und auf und auf. Und geben aber nichts ab. Jeder muss selber herausfinden, wohin er tendiert. Bei der nötigen Offenheit bin ich ganz sicher, wird Gott es zeigen. Eine gute Frage für die stille Zeit, fürs Gebet. Herr, tue ich zu viel? Herr, versäume ich die Ruhe? Gebe ich dem Sonntag nicht mehr die Seele? Die Lösung besteht darin, das Gleichgewicht in den 5 Grundaufträgen zu finden, die wir vor einiger Zeit erarbeitet haben. Dienst, Mitarbeit und Zeugnis müssen ein Gleichgewicht finden in der Gemeinschaft, in der Anbetung und im Lernen, im Hören. Ein gesundes Gleichgewicht muss her, sonst kommen wir aus dem Gleichgewicht. Wer immer nur auf eins setzt, der kommt aus dem Gleichgewicht und er verliert die Leidenschaft. Zweite Sache, ein falscher Maßstab. Selbstzufriedenheit. Der Selbstzufriedene verliert Betriebstemperatur. In der Offenbarung, in diesem angesprochenen Brief an die Leute in Laodicea, sagt Jesus, du sprichst, ich bin reich. Komisch. Die einen haben das Problem, sind zu arm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich bin reich. Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Der Selbstzufriedene hält Leidenschaftslosigkeit für das Normale. Er denkt, so ist es schon in Ordnung. Nein, danke, ich brauche nicht mehr. Liebst du Gott? Ja, ja. Der Selbstzufriedene hat eigentlich einen verkehrten Maßstab. Er hat einen verkehrten Maßstab, wenn es um seine Selbstwahrnehmung geht. Elend und jämmerlich, arm, blind und bloß lautet die Diagnose des Herrn für den, der sagt, ich bin reich und brauche gar nichts. Und der Rat des Herrn ist, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. So sei nun eifrig und tu Buße. Und dann siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn Jesus zu uns eingeht, wenn Jesus das Mahl mit uns hält, dann ist Heilung da. Und mit Heilung meine ich nicht, dass dann nichts mehr wehtut, sondern dass dann die Herzen brennen. Das ist Heilung. Also Selbstzufriedenheit braucht Heilung. Selbstzufriedenheit ist eine Krankheit. Dritter Feuerlöscher, eine nicht bekannte Sünde. Das ist ein großer Feuerlöscher sogar. Dabei ist das komisch, dass oft gar nicht mal ein schlechtes Gewissen da ist. Vielleicht rechtfertigen wir uns sogar und sagen, wieso ist ja alles okay, macht ja sowieso jeder, ich bin da gar nicht so anders. Oder wir verdrängen es, lassen diesen Gedanken nicht so recht an uns rankommen. Aber im Unterbewusstsein nagt es. Und immer wenn es still ist, wenn ich nichts anderes vorhabe, dann kommt dieser Gedanke doch wieder, da ist etwas, da ist etwas. Und deswegen mag ich die Stille auch nicht. Deswegen fliehe ich vor der Stille, deswegen kann ich nicht still sein. So ticken wir. Wir können nicht Schuld und Leidenschaft gleichzeitig haben. Wir können nur das eine oder das andere haben. Entweder Schuld oder Leidenschaft. Wenn wir Leidenschaft unbedingt haben wollen, dann müssen wir die Schuld loswerden. Wenn wir sagen, ich habe lieber die Schuld, ist okay. Dann ist alles okay. Wir leiden oftmals sogar körperlich unter Schuld. Der Psalmist hat es erlebt, Psalm 38. Wir haben es heute mit dem Psalm, ihr merkt es, schon im Vorprogramm und auch im Lobpreisteil ganz viele Psalmen. Psalm 38, Vers 5. Da schreibt David, denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Und so weiter. Und so weiter. Kann man begeistert sein unter diesen Umständen? Kann man Leidenschaft haben? Leiden ja, aber nicht Leidenschaft. Wir sind so gemacht, dass wir ganz schlecht mit Schuld leben können. Manche versuchen, ihre Leidenschaft in dieser Situation krampfhaft aufrechtzuerhalten. Sie sagen, ich muss halt dann noch mehr tun. Aber die Schuld belastet und bremst diese Versuche und verurteilt sie zum Scheitern. Es gibt eine Lösung, eine schnelle Lösung sogar. Jesus hat alles dafür getan. Und das Wort, das ich jetzt dazu sage, das kennt ihr, viele von euch kennen es in- und auswendig, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Das bedeutet, wir geben zu, es ist Sünde da und wir benennen sie. Und wir sagen, Gott, ich stimme total mit dir überein. Das ist Sünde. Das ist Bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn ihr diese Stelle gerne in eurer Bibel ankreuzen möchtet oder unterstreichen möchtet, wäre nicht schlecht, 1. Johannes 1, Vers 9. Willst du deine Schuld loswerden? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Schuld sollte man nicht eine Stunde mit sich herumschleppen. Bring es vor Gott und sag, ich bekenne es. Nimm es mir bitte ab. Reinige mich. Also Feuerlöscher Nummer 3, Schuld. Feuerlöscher Nummer 4, ein ungelöster Konflikt. Konflikte sind Schwindsucht für Leidenschaft. Man kann Feuer und Flamme für eine Sache sein, aber sobald Streit und Zorn hineinkommt, ist ganz, ganz eigenartig, verschwindet die Leidenschaft. Streit und Zorn sind rostige Nägel, die einen Reifen durchbohren. Wie kann Leidenschaft wieder neu entfacht werden in solchen Umständen? Zu einem Konflikt gehören immer zwei Seiten. Für die andere Seite können wir unheimlich schlecht etwas tun. Wir können es immer wieder Gott bringen. Aber für die eigene Seite können wir sehr viel tun. Unsere Seite des Konflikts. Es gibt da so Einstellungen, die typisch sind für Konflikte. Einstellungen, die Konflikte fördern. Da ist zum Beispiel jemand nicht bereit, den anderen anzunehmen, wie er ist. Er liebt nicht den anderen, sondern seine Idealvorstellung von dem anderen. Und das kann dann sehr schnell in Hass umschlagen, wenn der andere nicht dieser Erwartung entspricht. Ablehnung. Ich nehme meinen Nächsten nicht an. Jesus sagt aber, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus liebt nicht irgendein Idealbild von uns, sondern er liebt uns, so wie wir sind. Und so sollen wir es auch machen. Zweite Einstellung ist Neid. Die Unruhe, die sich einstellt, dieser Gedanke, der andere kann es besser. Der andere hat ja mehr Erfolg. Oh, wie schlimm. Wie furchtbar. Dabei übersehen wir, dass Gott doch jedem sein Maß an Frucht, an Erfolg gegeben hat. Wir haben nichts. Ob wir erfolgreich sind oder ob wir relativ erfolglos sind, was wir nicht von Gott haben. Und wir müssen alles wieder zurückgeben. Und das dritte schließlich, Zorn, der künstlich verlängert wird. Zorn gibt es leider immer wieder. Gott sei es geklagt. Aber wenn Zorn dann auch noch gefüttert wird, wenn er am Leben erhalten wird, wenn er künstlich verlängert wird, dann kann er nicht zur Ruhe kommen. Lassen wir doch dem Zorn seine Ruhe. Lassen wir ihn doch einschlafen. Gegen diese Einstellung müssen wir uns schützen. Und auch hier ist die Vergebung die Antwort. Nicht die Vergebung, die wir haben möchten von Gott, sondern die Vergebung, die wir anderen gewähren. Wir können nicht gleichzeitig hassen. Wir können nicht gleichzeitig neidisch sein. Wir können nicht gleichzeitig den anderen ablehnen und Gott leidenschaftlich lieben. Das geht nicht. Wir hindern dann auch noch andere daran, indem wir sie belasten mit unserem Hass und unserer Ablehnung. Willst du Leidenschaft? Dann vergib. Ist das wirklich unmöglich? Was geschieht, wenn ich vergebe? Ich überlasse die Person, um die es sich handelt, mit der ich einen Konflikt habe, Gott. Gott, du hast die Person. Mach mit ihr, wie es dir gefällt. Er kann damit besser umgehen als wir, viel besser. Sonst erlaube ich dem Hass, meine Leidenschaft im Griff zu haben. Und damit hat er letztlich mein ganzes Leben im Griff. Also, Konflikt, ungelöste Konflikte. Fünfter Feuerlöscher, falscher Umgang. Man kann Leidenschaft verlieren, wenn man niemanden um sich hat, der dieselbe Leidenschaft hat. Also banales Beispiel eines leidenschaftlicher Briefmarkensammler, kommt aber in eine Gegend, muss umziehen, irgend so ein Dorf, da gibt es keine Briefmarkensammler und keinen Tauschverein und nichts. Seine Briefmarkenbegeisterung wird abnehmen, das ist vorprogrammiert. Leidenschaft hat ganz viel mit dem Umgang zu tun, mit der Gemeinschaft, die wir haben. Mangel an Gemeinschaft. Unsere Leidenschaft ist gefährdet. Wir brauchen Menschen, die unsere Leidenschaft für Gott oder zumindest unseren Wunsch nach dieser Leidenschaft teilen. Darum brauchen wir eine Kleingruppe. Wir haben eine ganze Reihe von diesen Kleingruppen in der Gemeinde und ich bin sehr froh, dass gerade pünktlich zu dieser Predigt hier ein Glaubenskurs bald stattfindet, auf den ich ja auch noch mal hinweisen möchte. Und vielleicht sagst du dir ja, eigentlich sollte ich. Das ist aber ein dummes Wort, dieses eigentlich. Warum sagst du nicht, jetzt will ich und jetzt gehe ich mal auf die Viola zu oder auf die Hanna oder auf sonst jemand oder ich nehme mal das neue Gemeindebrief, das jetzt in den Fächern liegt und guck mal, was da so hinten für Adressen sind von Kleingruppen, von Hauskreisen, Jugendhauskreisen und anderem mehr. Warte doch nicht auf die Glaubenskrise. Wenn du einen Mangel an Leidenschaft hast, das ist auch schon ein guter Grund, zum Hörer zu greifen und zu schauen, ob ich nicht Anschluss kriege an eine Kleingruppe. Menschen sind von extrem seltenen Ausnahmen abgesehen auf Beziehungen hin geschaffen. Es gibt extrem, ich habe gerade letzte Woche von einem Menschen gehört, der lebt ganz allein, alter Mensch und fühlt sich pudelwohl dabei. Aber das ist selten. Egal ob verheiratet oder Single, wir brauchen Menschen, solche, die Gott mit Leidenschaft dienen. Darum gibt es ja auch die Gemeinde hier. Viele erhalten ihre Leidenschaft für Gott. Viele. Sie gehen in eine Kleingruppe, sie lassen keinen Sonntag aus, vergeben gerne, sobald Schuld ist, bitten sie auch um Vergebung. Es gibt andere, die verlieren die Leidenschaft. Oft geht es nach einem vorhersagbaren Muster. Das erste ist, sie hören auf, in die Gemeinde zu kommen. Das ist ziemlich vorhersagbar. Sie hören auf. Damit meine ich nicht ein mechanisches in Gottesdienst kommen, sondern ich meine ein bewusstes in die Gemeinde gehen und Gemeinschaft zu haben. Sie ziehen sich aus der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zurück. Und nicht wahr, es gibt immer gute Gründe dafür. Ich habe noch keinen schlechten gehört. Und dann, ja, dann nimmt die Temperatur im Herzen ab. Und subjektiv äußert sich das so für die Betroffenen, dass sie sagen, es ist, als ob Gott weit weg ist. Subjektiv äußert sich das für die Betroffenen, indem sie das Gefühl haben, oh, die Gemeinde hat sich aber verändert, die ist auf einmal so kalt geworden. Die wundern sich dann. In Wirklichkeit fehlt uns die Gemeinschaft mit Menschen, die eine Leidenschaft für Gott haben. Die Entwicklung ist unvermeidlich. Wenn ich gewachsen bin, dann wegen der Gemeinschaft. So hat Gott jeden von uns geschaffen. Ich möchte noch einmal erinnern an dieses bewegende Wort, das wir in der Gemeindefreizeit gehört und gelesen haben. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm ihr Leben als Opfer zur Verfügung stellen. So, Gemeinschaft. Feuerlöscher Nummer 6, vorletzter. Feuerlöscher, ungeklärte Lebensziele. Eine ganz sichere Methode, die Leidenschaft für Gott zu ersticken, todsicher, ist, wenn man nicht mehr weiß, wozu man eigentlich auf der Welt ist. Also jedes Ding ist ja zu irgendwas gut auf der Welt. Nehmen wir mal den Stuhl, auf dem ihr jetzt gerade sitzt, mehr oder weniger wach. Der ist zu einem bestimmten Grund geschaffen, nämlich damit ihr nicht stehen müsst. Und bei ganz, ganz vielen, eigentlich bei allen Gegenständen kann man sagen, zu einem bestimmten Ziel geschaffen. Sogar die Erde, die ist von Gott dazu geschaffen, dass wir eine optimale Lebensumgebung haben zum Leben. Dafür ist die Erde da. Aber warum nehmen wir uns eigentlich aus mit unserem Leben? Auch wir sind zu einem Zweck geschaffen. Wir haben in den letzten Jahren viel darüber geredet, gelesen, Leben mit Vision, Liebe in Aktion in diesem Jahr und trotzdem vergessen wir so leicht den doppelten Grund, warum Gott uns hier leben lässt. Leidenschaftliche Liebe zu Gott und Liebe zu dem Nächsten. Und daraus erwachsen die Grundaufträge, die fünf Aufträge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Im Grunde genommen geht es alle auf diesen doppelten Grund zurück, von dem wir auch gehört haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dafür sind wir da auf der Welt. Wenn das unklar ist, warum sollte ich denn alles noch am Laufen erhalten? Wozu dann die Routine? Leidenschaft und Sinn sind immer zusammen unterwegs. Wunder dich nicht, dass du keine Leidenschaft hast, wenn du nicht weißt, wozu du auf der Welt bist. Eine gute Idee wäre es, diese Frage mit in die stille Zeit zu übernehmen. Wenn wir vor Gott stehen, so täglich sein Wort lesen, auch es betrachten, zu ihm beten, zu fragen, wofür bin ich da auf der Welt? Jetzt mal ganz konkret, heute. Wofür bin ich jetzt da? Wozu gehe ich zur Arbeit? Wozu begegne ich diesen und jenen Menschen? Und der letzte Feuerlöscher, ein unterernährter Geist, frisst die Leidenschaft. Jeden Tag erleben wir Dinge, die Energie aus unserem Herzen absaugen. Konflikte, Herausforderungen, Enttäuschungen, Misserfolge. Die Antwort kann nur sein, dass wir bewusst dem Geist Nahrung geben. Wenn wir es nicht tun, kein anderer tut's. Keine Gemeinde, kein Pastor, kein Hauskreisleiter, keiner. Wie geht das? Wie bekomme ich Nahrung für den Geist? Es ist gut, sich klar zu machen, wie Gott eigentlich zu uns steht. Wie er uns liebt. Wie er uns leidenschaftlich liebt. Dem Jeremia sagte, ich habe dich je und je geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Schon als je und je, das heißt schon als Gott sich uns ausgedacht hat, als er uns konzipiert hat im Mutterleib, da hat er diesen Gedanken im Sinn gehabt. Dieses Wesen, das schaffe ich dazu, dass ich es liebe. Es soll ein Adressat meiner Liebe sein. Es soll auch selber lieben, aber es soll auch Adressat meiner Liebe sein. Es soll meine ganze Liebe haben. Das Kreuz ist der Beweis für diese leidenschaftliche Liebe Gottes zu uns. Jesus wollte leben. Er liebte das Leben wie jeder von uns. Er war ein Mensch wie wir. Und doch war er eher bereit zu sterben, als ohne uns zu leben. Sein Sterben am Kreuz wird die Passion genannt. Und die Passion, das ist nichts anderes als ein anderer Ausdruck für Leidenschaft und Leiden. Jesus wollte, dass wir diese Begebenheit am Kreuz auch nie vergessen. Deswegen haben wir hier so ein Kreuz angebracht. Ihr sollt es auch nicht vergessen. Und ich sehe es ja auch jeden Sonntag hier vor Augen. Wir sollen es nie vergessen. Aber noch etwas anderes. Deswegen haben wir auch das Symbol des Abendmahls. Wenn wir das feiern, dann tun wir nichts anderes, als uns an diese leidenschaftliche Liebe Jesu zu uns zu erinnern. Das sollen wir tun. Dafür tun wir das. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also der Seele Nahrung geben, ein bewusstes sich erinnern an die Liebe Gottes am Kreuz Jesu wäre eine gute Art, dem Geist Nahrung zu geben. Sieben Feuerlöscher. Ich weiß nicht, welcher von diesen Feuerlöschern bei euch am Wirken ist. Vielleicht sind es einer nur oder auch mehrere oder vielleicht auch alle. Was raubt uns unsere Leidenschaft? Ist es ein unausgeglichenes Verhältnis von Aktion und Besinnung? Ist es, weil ich es mir in meiner Leidenschaftslosigkeit ganz gemütlich eingerichtet habe? Ist es eine Sünde, die ich bisher nicht bekannt habe? Jesus ist für sie gestorben. Dank ihm dafür. Ist es ein ungelöster Konflikt? Ist es, weil du keine Gemeinschaft mit Menschen hast, die Gott auch dienen? Ist dir eigentlich klar, was du mit deinem Leben vorhast? Lebst du für dich selber oder für nichts? Wie steht es mit der Nahrung für den Geist? Ich möchte mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus Christus, danke für deine Liebe zu uns. Danke für deine leidenschaftliche Liebe zu uns, die dein ganzes Leben gekostet hat, die dir Schmerzen bereitet hat. Danke, dass wir das wissen dürfen an diesem Sonntag. Herr, du weißt, wie es um uns steht, dass wir manchmal sehr schlecht darin sind, diese Liebe zu reflektieren, diese Liebe dir zurückzugeben, obwohl doch unser Herz voll davon ist. Du hast es ausgeschüttet in unsere Herzen. Wir bitten dich, dass wir diese Liebe für dich haben und auch für unseren Nächsten. Wir bitten dich, dass du uns von den Feuerlöschern erlöst, die unser Feuer so oft auslöschen. Wir bitten dich um Leidenschaft in unserem Leben. Amen.